heutiger Text steht im Propheten Hosea Kapitel 12. Gibt es noch jemanden, der eine Bibel braucht, dann könnte die sofort ausgeteilt werden. Großzügig, nicht so klein. Im Propheten Hosea Kapitel 12 lesen wir: Mit Lüge hat Ephraim mich umringt, mit Betrug das Haus Israel, und Judas immer noch schwankend gegenüber Gott und gegenüber dem Heiligen, der treu ist. Ephraim weidet Wind und jagt dem Ostwind nach den ganzen Tag. Es mehrt Lüge und Gewalttat. Einen Bund schließen sie mit Assur und Öl wird nach Ägypten gebracht. Auch mit Juda führt der Herr einen Rechtsstreit. Und er wird Jakob heimsuchen, nach seinen Wegen, nach seinen Taten ihm vergelten. Im Mutterleib hinterging er seinen Bruder und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. In Bethel fand er ihn und dort redete er mit ihm. Und der Herr, der Gott der Heerscharen, Jahwe ist sein Name, sprach: Ja, du darfst mit Hilfe deines Gottes zurückkehren. Nur bewahre Treue und Recht und hoffe beständig auf deinen Gott. Ein Händler, wirklich ein Kanaanäer, ist Israel in seiner Hand, ist eine Waage des Betrugs, er liebt es zu übervorteilen. Und Ephraim sagt: Ich bin doch reich geworden, habe mir ein Vermögen erworben. In all meinem Erwerb wird man mir keine Schuld nachweisen, die Sünde wäre. Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her. Ich lasse dich wieder in Zelten wohnen, wie in den Tagen des Festes. Und immer wieder habe ich zu den Propheten geredet, ja, ich ließ Gesichte zahlreich sein und durch die Propheten gebe ich Gleichnisse. Wenn Gilead schon Unheil war, wahrhaftig, dann sind sie Nichtiges geworden. Sie opferten Stiere in Gilgal, so sollen auch ihre Altäre wie Steinhaufen sein an den Furchen des Feldes. Und Jakob floh in das Gebiet von Aram und Israel diente um eine Frau und hütete Schaf um eine Frau. Aber durch einen Propheten führte der Herr Israel aus Ägypten herauf und durch einen Propheten wurde es gehütet. Ephraim hat bittere Kränkung verübt und sein Herr wird seine Blutschuld auf ihm lassen und seine Schmähung ihm vergelten. Punkt. Wiederum, wie so oft in diesem Propheten, erschließt sich der Text aus dem Zusammenhang nicht. Wir müssen uns schon das Wort Gottes ins Herz fallen lassen und es, wie uns das Petrus in seinem zweiten Brief schreibt, so betrachten, dass es sich nicht selber auslegt, sondern dass es sich aus dem Zusammenhang, aus Vergleichstexten erschließt, um zu merken, was Gott hier eigentlich seinem Volk sagt. Wir werden uns wie immer versweise diesem Text nähern und gucken, was und ob das heute eine Relevanz für uns hat und welche Bedeutung oder in welchem Zusammenhang es damals gesagt worden ist. Mit Lüge hat Ephraim mich umringt, mit Betrug das Haus Israel, und Juda ist immer noch schwankend gegenüber Gott und gegenüber dem Heiligen, der treu ist. Was sagt uns das? Oder wie kann man sich diesem Vers nähern? Welche Fragen wirft das auf?
Mit welcher Lüge?
Mit welcher Lüge, genau. Und wie kommt Gott darauf, dass das Lüge ist? Oder dass sein Volk Gott mit einer Lüge naht? Und ist das überhaupt schlimm? Ist das schlimm? Inwiefern?
Weil sich die Wahrheit
ist? Naja, das ist selbstverständlich.
Das ist eine Sünde.
Mehr als das.
Bewusst?
Nee. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und es ist das ultimativ Schlimme, wenn das Volk Gottes seinem Gott mit etwas Satanischem in die Quere kommt. Und da wird es gleich brenzlig. Ich sage das mal so, wie viele Lüge bringen Gläubige Gott ins Haus geschleppt? Zum Beispiel? Wie sieht es heute aus?
In den Gebeten?
Zum Beispiel, auch im Beten. Wie denn?
Falsche Fürbitte?
Zum Beispiel. Wenn ich Dinge tue oder vor Gott komme, wenn ich vor Gott trete, nicht aus der Sicht Gottes, sondern aus meiner Sicht, dann trete ich mit Lüge vor Gott. Ich sage mal ein Beispiel, vielleicht erschließt sich dadurch leichter, aus der damaligen Zeit. Hosea war nur wenige Jahre vor Jeremia im Dienst. Und Jeremia bezeugt, während Hosea in das Nordreich, also nach Israel gesandt war, aber auch gegenüber Juda Zeugnis ablegt, gerade hier in diesem ersten Vers und später dann im dritten. Ist der Dienst Jeremias dadurch gekennzeichnet, dass er den Gläubigen, den Einwohnern Jerusalems, ihre Lüge bewusst macht. Ihr sprecht, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist das. Also, man hört dann so richtig die Eiferung heraus. Das ist doch der Tempel Gottes, was will denn dieser Schwätzer? Gott hat doch seine Ehre da reingesetzt, hier wird doch dieser Stadt nie was passieren. Und das war eine satanische Lüge, mit der sie sich verhärtet haben gegen das Wort Gottes. Und das gibt es bis auf den heutigen Tag. Gott zu nahen mit Lüge ist alles, jegliche Haltung oder Überzeugung, die nicht auf dem lebendigen, von Gott selber aktualisierten Wort Gottes fußt. Eine Lüge kann auch ein Bibelvers sein. Wie geht das?
Na, wenn ich etwas aus dem Zusammenhang reiße und das gegen einen verwende.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel bestimmte Teile aus Sprüche, die halt Menschen anklagen.
Richtig. Richtig. Anklagen gegen andere, aus dem Zusammenhang gerissene Sachen, aber nicht nur Anklagen, sondern auch das Pushen von Menschen. Was ist das berühmteste Beispiel selber aus der Bibel, wo Bibelverse lügenhaft angewendet werden?
Wo der Satan Jesus in Versuchung
bringt. Natürlich. Wo der Satan Jesus in der Wüste versucht, tut er es mit Bibelversen. Stürz dich hinab, denn es ist gesagt, du wirst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen. Und das, ihr Lieben, ist die Versuchung des Volkes Gottes, mit Lüge vor Gott zu treten. Dass man Dinge aus dem Zusammenhang reißt und alles das, dass man Gott nicht glaubt. Mit Lüge vor Gott zu treten ist auch, wenn ich eine Schuld, die ich bekannt habe, immer wieder mir hochziehe und immer wieder damit vor Gott rede und sage, erbarm dich doch und vergib doch und vergib doch. Und es ist schon bekannt und Vergebung darüber ausgesprochen. Auch das ist mit Lüge zu kommen. Aber Aber das Zweite, ich denke, das ist nicht das Eigentliche, was hier gemeint wurde, sondern der Zusammenhang, in dem dieser erste Satz steht, legt zumindest einen anderen Fokus nach. Mit Betrug hat mich das Haus Israel umringt. Und dieses Jahr...
Kann das gemeint sein, dass die Menschen mit ganzem Herzen umfreut sind, und damit mit also Unwahrheit?
Ja, das zumindest ist im nächsten Satz, wird es deutlich, dass es nicht mit ganzem Herzen ist. Und zwar, Juda ist immer noch schwankend gegenüber Gott und gegenüber dem Heiligen, der treu ist. Mit Lüge Gott zu nahen, bedeutet also vor allem zu zweifeln, schwankend zu sein. Gott ist absolut zuverlässig und treu. Was er sagt, das geschieht. Wenn er eine Entscheidung trifft, ist sie entschieden. Natürlich kann man auch diese Entscheidung beeinflussen. Wirklich kann man. Wieder Beispiel. Naja, hatten wir gerade Hiskia, ist so ein ganz typisches Beispiel. Gott hat ihm gesagt, bestelle dein Haus, du wirst sterben. Das war der gute und vollkommene Wille Gottes. Übrigens, wirklich, der gute und vollkommene Wille Gottes war, dass Hiskia stirbt. Warum war das der gute und vollkommene Wille Gottes?
Er hat es vielleicht vorausgesehen, seine Schwächen oder was
machen. Natürlich, Gott weiß, was in den noch zusätzlich erbettelten Jahren für ein Unheil entstehen wird. Das hatte zwei Schwerpunkte, dieses Unheil. Welche? Es wird in diesen 15 Jahren sein Sohn Manasse geboren, der schlimmer ist als jeder andere König vor ihm. Schlimmer als Jerobeam und schlimmer als Ahab. Der 55 Jahre lang regiert und der dabei Recht beugt und Götzendienst aufrichtet. Und am Ende heißt es, er hat ganz Jerusalem mit Blut bedeckt. So viel Unrecht hat er getan. Und das ist ein Sohn, der in den noch 15 dazu erbettelten Lebensjahren gezeugt wird. Und eine zweite Sache?
Eigentlich gibt er doch die Scherze, wenn man es so
sagt. Genau. Aus seinem Gebet in Jesaja 40, denke ich, kann man lesen, was für eine, mit welcher Haltung er in diese zusätzlich geschenkte Lebenszeit geht. Er sagt dort, sachte wallen will ich alle Tage meines Lebens. Das heißt, ich will keinen Fehler mehr machen. Ab jetzt will ich ganz vorsichtig leben. Und daraus entsteht der nächste krasse Fehler. Aus dieser Haltung, ich will keinen Fehler machen. Da kommen nämlich die Babylonier und er öffnet ihnen sein Haus und das Haus Gottes. Sachte will ich wallen. Ich will mich ja mit niemandem mehr anlegen, sagt das. Und er öffnet den Feinden Gottes Tür und Tor. Das war sein zweiter krasser Fehler. Extrem schlimm. Solche Art oberpazifistische Haltung ist extrem schlimm. Es sich mit niemandem verscherzen wollen und mit niemandem anzulegen, heißt nämlich, sich zum Feind Gottes zu machen. Es wird uns gesagt, dass wir, wenn wir Freunde der Welt sein wollen, uns zu Feinden Gottes machen. Das bedeutet, Nachfolge ist ohne Stress nicht zu haben. Logischerweise. Wir können nicht ein christliches Leben führen und dabei bei niemanden anlegen. Auch das eben, diese Haltung, die uns heute gerne als göttliche oder gottgemäß verkauft wird, ist auch eine betrügerische Haltung. Nochmal, mit Lüge hat Ephraim mich umringt und mit Betrug das Haus Israel. Mit Lüge, das ist also alles, was satanisch ist, was das Wort Gottes verdreht. Deswegen ist es auch so wichtig, dass das Wort Gottes in gerade Richtung geschnitten wird, so sagt das Paulus mal zu Timotheus, dass du das Wort recht mitteilst, das heißt wörtlich, dass du das Wort in gerade Richtung schneidest. Wir dürfen das Wort Gottes nicht anpassen, so wie es uns gefällt oder wie das den Zuhörern gefällt oder wie wir denken, dass es denen gefällt. Das Wort Gottes bleibt fest, lebendig. Eine der schönen Dinge, die Luther wieder in das Zentrum der Verkündigung gestellt hat, die aber heute selbst bei Lutheranern längst wieder abgebogen werden. Das ist schade. Das Wort Gottes in gerade Richtung schneiden bedeutet es in jener Weise mitzuteilen, dass das Ärgernis des Kreuzes nicht weggenommen wird. Es ist ein Ärgernis, Jesus Christus zu verkündigen als den Gekreuzigten. Weil es den Frommen zu einfach und den Gebildeten zu einfach und den Frommen zu kompliziert. Nicht zu kompliziert, zu ärgerlich ist, zu ärgerlich, weil es keinen menschlichen Gewinn mehr hinterlässt. Wir verlassen uns völlig auf die Gnade. Das ist Teil der Wahrheit. Und völlig auf die Gnade heißt, ich komme mit meiner Bedürftigkeit jeden Tag neu zu Gott. Aus seinem Reichtum empfangen wir, aus seiner Fülle empfangen wir Gnade um Gnade. Das ist ein neuer Lebensstil. Gnade um Gnade heißt auch, ich selber, wenn ich Jesus Christus nachfolge, bin in dieser persönlichen Verantwortung. Ich muss nicht diesen Prediger und jene Lehre verstanden haben oder gehört haben, sondern ich stehe in Verantwortung vor Gott, persönlich, jeden Tag neu. Das ist Gott zu nahen ohne Lüge. Und das zweite mit Betrug hat mich das Haus Israel umringt, und das Wort Betrug, das hat im Wortstamm im Hebräischen das Wort wegwerfen. Was werfe ich weg? Was werfe ich weg? Na, hoffentlich nicht. Nee, was? Bitte? Na, nicht doch. Was werfe ich? Nee, ich meine, was werfe ich normalerweise weg? Ja, was mir nichts wert ist. Was mir nichts wert ist, das werfe ich weg. Aber mit dieser Haltung zu Gott zu kommen, bringt zieht diese Rüge nach sich. Dass ich zu ihm komme, ohne dass er mir wirklich was wert ist, das zieht das Gericht nach sich. Man geht so hin, weil sie es gehört. Man geht wenigstens Weihnachten mal und lässt sie in der Kirche sehen, dass die anderen nicht reden. Das zieht das Gericht nach sich, ihr Lieben. Mit wegwerfen, das ist Täuschung. Gott sieht das als Täuschung an, als Betrugsversuch. Und Judah ist immer noch schwankend gegenüber Gott und gegenüber dem Heiligen, der treu ist. Auch als Betrug oder als lügenhaft ist es, wenn wir vor Gott kommen und nicht aufhören wollen, an ihm und an seiner Güte zu zweifeln. Wir müssen damit aufhören. Es ist uns zwar gesagt im Jakobusbrief, der Zweifelnde empfängt nichts, denn er ist wie eine Meereswoge, die wild hin und her geworfen ist. Aber dann hört man das und denkt, naja, ein paar Zweifel habe ich ja auch noch. So schlimm wird es vielleicht nicht sein. Es ist schlimm. Es ist kein Raum für Zweifel, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten. Kein Raum für Zweifel an seiner Güte. Kein Raum für Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit, wenn man was sagt. Und auch kein Raum für Zweifel an seiner Kraft. Dass das, was er sagt, auch geschieht. Und wir dürfen es uns einfach nicht leisten, auf die Stimme unseres Herzens zu hören, die sagt, naja, ob das lohnt zu beten, vielleicht passiert ja doch nicht, wie ich mich blamiere und so weiter. Versteht ihr? Alle diese Dinge, die man in sich hochkommen lässt, gehören nicht in die Gegenwart Gottes, weil er das wie ein Betrug rechnen muss. Ist er nicht zuverlässig? Hat er nicht über Jahrtausende bewiesen, dass jedes seiner Worte wahrhaftig ist? Müssen wir jemandem recht geben, dass er sagt, oh Gott, gibt es sowieso nicht. Naja, vielleicht. Oder müssen wir unser Zeugnis, dass wir Jesus Christus gehören, verstecken? Oder gar verleugnen, wenn wir angefragt werden? Oder wenn wir gefragt sind? Ist Gott nicht so zuverlässig, dass jedes seiner Worte sich erfüllt und dass es sich lohnt, das zu bezeugen? Und wohlgemerkt, dieses Wort ist an das Volk Gottes gerichtet. Das ist nicht für die Heiden draußen. Das war nicht für die Edomiter oder Moabiter oder Ammoniter oder Philister. Das war an das Volk Gottes gerichtet. Und das heißt, dort hatte sich diese Haltung ausgebreitet. Naja, Gott tut nichts Gutes, Gott tut nichts Schlechtes. Wollen wir mal unbedingt machen oder machen, was unbedingt nötig ist und ansonsten. Passen wir mal auf, wie sich die politischen Entwicklungen zeigen und dass wir da nicht zu viel anecken. Und genau diese Haltung ist heute wieder. Und das ist beängstigend. Denn wir haben es mit einem zu tun, der treu ist. Ephraim weidet Wind und jagt dem Ostwind nach, den ganzen Tag. Es mehrt Lüge und Gewalttat. Einen Bund schließen sie mit Assyrien und Öl wird nach Ägypten. Ephraim weidet Wind. Wie viel hat man dann am Abend in der Hürde von dem Wind? Wenn man mal dieses Bild, das war ja aus der damaligen Zeit. Das war der Hauptbroterwerb, Viehzucht. Wind zu weiden heißt was? Den ganzen Tag sich anzustrengen, im Prediger wird diese nichtige Beschäftigung nämlich immer mit genau diesem Ausdruck bezeichnet. Das und das ist ein Haschen nach Wind. Gestern Abend, als dieser Sturm so aufkam, ist mir das so deutlich geworden. Hier drinnen merkt man das nicht. Geht man raus, sofort diese Böen. Ja, fang sie mal ein. Man merkt es, das Auto wurde durchgeschüttelt. Unterwegs war es mit einmal ganz komisch zu fahren, weil die Böen das so mal beschleunigt, mal abgebremst haben. Und was kann man daran ändern? Nichts. Das ist Windweiden. Sich mit Dingen beschäftigen, an denen man sowieso nichts ändert. Das ist damit gemeint. Ephraim weidet Wind und jagt dem Ostwind nach dem ganzen Tag. Das ist nochmal ein Tick schärfer. Dem Ostwind nachjagen. Warum? Warum ist das noch schlimmer als Wind? Nee. Nein, das muss man sich aus der dortigen Situation befürchten. Bitte? Nee. Wo liegt Israel und was bedeutet dort Ostwind? Der Westwind, ja, kam vom Mittelmeer. Der konnte ja wenigstens noch Regen bringen. Wenn man versucht hätte, den Westwind festzuhalten, damit die paar Tropfen Regen nach Hause fallen, dann hätte es ja noch eine Spur von Sinn gemacht. Aber dann den Ostwind noch zu jagen, der nur trocken ist, der das Leben ausdörrt. Das ist das Bild für die allersinnvollste Beschäftigung überhaupt. Und wie viele Menschen verschleißen ihr Leben mit solchen absolut sinnlosen Dingen? Wie viele, nicht nur Stunden oder Tage, sondern Lebensjahre oder Jahrzehnte, ich möchte fast sagen, wie viele Generationen gehen drauf für absolut obersinnlose Beschäftigung? Wie viele Gläubige oder wie viele Kinder gläubiger Eltern werden gefangen durch solche Beschäftigung, dass man sich in Friedensinitiativen einbringt, dass man die Menschenrechte irgendwo fördern will, dass man sich in ökologischen Sachen hineinbegibt? Das Leben geht vorbei und man ist nicht im Zentrum des Willens Gottes. Man ist nur beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt und es nimmt unsere Kraft und Zeit. Und unseren Blick weg von dem Heiligen, der treu ist. Es ist wichtig, dass man die Umwelt nicht bewusst weiter zerstört. Es ist wichtig, dass man nicht noch mehr Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft ballert. Aber es wird nicht unser Job sein, das zu ändern. Wirklich nicht. Und, was auch immer geschieht, es geschieht nichts an dem Willen Gottes vorbei. Das heißt, der wird davon nicht überrascht. Der muss sich jetzt nicht was extra überlegen, wie er die Erde retten muss, weil man so viel sinnloses CO2 in die Atmosphäre geblasen hat. Er hat einen Plan und wir können uns sicher sein, dass auch bei diesen ganzen Entartungen durch die Gottlosigkeit der Menschen er das berücksichtigt kriegt und berücksichtigt hat. Und das muss uns konzentrieren auf ihn. Auch mit Juda, einen Bund schließen sie mit Assyrien und Öl wird nach Ägypten gebracht. Beides, die Großmächte, eines im Norden, eines im Südwesten, zwischen denen Israel meinte, sich bewegen zu müssen. Die Assyrer waren die große Bedrohung, die dann später auch das Nordreich ausgelöscht haben. Die Ägypter waren der Gegenpol, mit denen sie gedealt haben. Und man hat versucht, eins gegen das andere auszuspielen und sich selber dort einen Freiraum zu schaffen. Auch das erinnert mich so sehr an die heutige Zeit, wo man beobachten kann, wie man versucht, gerade jetzt bei diesen großen Kirchenrepräsentanten, irgendwie sich einen Freiraum zu schaffen, nicht indem man Gott sucht und sich auf ihn verlässt, sondern indem man mit den Mächtigen dealt, mal hier, mal dort und irgendwo dazwischen, möglichst nicht aufzufallen und nicht anzuecken. Aber alle zu kritisieren und dabei immer noch zu denken, man hätte eine Salzfunktion. Wenn wir Gott nicht mehr im Mittelpunkt haben, dann haben wir den Auftrag verloren. Und dann wäre es ein Ärgernis für diese Welt. Und Gott kreidet es seinem Volk an, dass sie ihn nicht suchen, sondern dass sie ihre eigenen Geschäfte mit diesen Mächtigen der damaligen Zeit versuchen. Auch mit Juda führt der Herr einen Rechtsstreit und er wird Jakob heimsuchen nach seinen Wegen und nach seinen Taten ihm vergelten. Und dann kommt im nächsten Vers eine ganz merkwürdige Sache. Im Mutterleib hinterging er seinen Bruder und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Was heißt denn das? Wer ist gemeint mit im Mutterleib hinterging er sein Bruder? Das war Jakob, der dort schon Esau an der Ferse packt und praktisch dessen Erstgeburtsrecht zunichte macht. Wir sind gewohnt zu denken, na wie clever. Ja, und so innerlich zuzustimmen, wenn einer so richtig gerissen ist und die letzte Kante rechtlicher Möglichkeiten ausnutzt. Das wird ja dann nochmal aufgeführt. Ephraim sagt, ich bin doch reich geworden, habe mir ein Vermögen erworben und dabei in all meinem Erwerb ist mir keine Schuld nachzuweisen, die Sünde wäre. Da kommt nämlich diese Grundhaltung Jakobs in Ephraim als stärksten Stamm zu dieser Zeit wieder zutage. Wie ist diese Haltung? Ich würde es mal so zusammenfassen. Ich will ja nicht direkt sündigen. Bis zu welcher Kante kann ich mich denn vortasten, dass es gerade so noch geht? Das war Jakob. Der hat Esau nicht umgebracht. Er hat nicht seine Hand um dessen Hals gemacht, sondern um seine Ferse. Ja, über den Fuß gegriffen, Fersenhalter. Das ist das hebräische Wort für Überlister. Das ist so, heute würde man sagen, Bein gestellt. Ja, einer geht an einem vorbei, man stellt ihm das Bein. Das ist Überlisten. Dessen Schwachstelle ausnutzen. Das war diese Grundhaltung Jakobs.
Ja. Normalerweise sieht man es gar nicht als Schuld an, weil man ja immer sagt, so Babys, also das war ja ein Zufall. Oder?
Ja, die können ja nichts dafür, oder? Ja, die haben das nicht absichtlich gemacht.
Aber bei Gott ist es schon, passiert es so an, als das, was es ist.
Als Lebenshaltung, als Grundhaltung. Im Mutterleibe wird die angelegt, wird hier auch deutlich. Aber was mich am meisten schockt an diesem Abschnitt ist,
da ist ja Jakob im Mutterleib in Tränen ausgegangen.
Nee. Ja. Das Schockierende ist, dass Gott 1.500 Jahre später diese Sache den Nachkommen Jakobs anrechnet. Warum? Weil sie sich nach 1.500 Jahren auch noch nicht von dieser Grundhaltung getrennt haben. Gott hatte eine erzieherische Maßnahme mit Jakob durchgezogen. Wie sah die aus?
Das, was er tat, das hat er auch im doppelten Gesicht selber.
Ich mache mal allgemeiner. Wie sieht denn die erzieherische Maßnahme Gottes mit uns aus?
Wenn er sich uns entgegenstellt.
Mehr als das. Er stellt sich nicht nur in den Weg, sondern er macht noch was. Er schwächt uns. Die wichtigste erzieherische Maßnahme Gottes mit uns ist, uns zu schwächen. Wir denken, Gott stärkt uns. Aber Gott muss uns schwächen. Wie weit? Bitte? Absolut. Also die Schwächung heute geht ja viel weiter als damals bei Jakob. Jakob ist geschwächt worden, indem der Engel ihm diesen Muskel zerreißt. Oder diese Sehne. Dass er von da an hinkt. Kann man sich richtig vorstellen, die ringen miteinander, die kämpfen stundenlang, dann sagt der Engel, lass mich. Und er sagt, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Er hat versucht, Gott in seinen Willen aufzuzwingen. Er diskutiert bis aufs Letzte. Und der schlug ihn und dann ist die Kraft aus ihm raus. Und dann kann er nicht mehr und das geht nie wieder weg. Das geht nie wieder weg. Bis ans Lebensende, und dort war er in seiner vollen Kraft, bis ans Lebensende hing dieser Mann. Der kann doch nicht mal mehr vor Esau weglaufen. Ich sag das mal ein bisschen spaßig, vielleicht hat er gedacht, na, guten Sparringspartner habe ich jetzt. Ja. Ich treffe jetzt bald auf Esau, und wenn ich den Engel schon schaffe, dann werde ich auch meinen großen Bruder dann endlich knacken können. Ja. Wie als ob man sich für einen großen Kampf vorbereitet. Und dann kann man noch ein bisschen. Und dann haut Gott rein, dass er nicht mehr kann. Dass er wirklich Hilfe sucht. Dass er auf sein Erbarmen angewiesen ist. Und Gottes Maßnahme mit uns heute ist noch härter. Wir kriegen nicht nur eine Sehne zerrissen, sondern was macht Gott mit uns? Er macht alles kaputt. Alles. Genau, wir sind in den Tod Jesu getauft. Weißt du, was das heißt, auf seinen Tod hin getauft zu sein? Das, bei uns, an uns wird das Kreuz angelegt. Und es heißt im Römerbrief, dass wir mit dem Christus gekreuzigt, gestorben und begraben sind. Aber auch mit ihm auferweckt. Und sitzen mit ihm in den himmlischen Orten. Weißt du, was das heißt? Wir sind ganz alle. Unsere eigene Natur, unser eigener Wille, unsere eigene Planung bringt Gott gänzlich ans Ende. Und das ist eine dieser merkwürdigen Dinge, auf die ich aber seit Jahren hinweise. Am meisten steht unsere Brauchbarkeit vor Gott im Weg, nicht unsere Sünden. Die wollen wir irgendwann loshaben. Damit wollen wir irgendwann auch nichts mehr zu tun haben. Da stimmen wir ein, wenn denn unser Gewissen erweckt ist, dass wir davon loswerden. Aber noch mehr steht dann Gott im Weg, unser scheinbar Gutes, unsere Stärke. Die wollen wir nämlich nicht loslassen. Die möchten wir, dass er sie benutzt, die möchten wir, dass dann Ehre für uns abfällt. Und deswegen bleibt für uns nur das Kreuz. Das ist die Antwort Gottes, nicht nur auf unsere Sünde, sondern auch auf unsere Natur. Unsere menschliche Natur wird gekreuzigt, damit das Göttliche aufersteht. Das, was wirklich von Gott ist, das, was in Jesus Christus neu anfängt. Es geht nicht darum, dass wir uns verbessern. Es gibt so viele Gläubige, junge Gläubige, es tut mir immer besonders leid, wenn junge Gläubige auf eine Spur gesetzt werden, eben sich ganz für Gott einzusetzen und ihr Gutes noch weiter zu entwickeln, noch weiter, noch weiter. Die meinen das oft ganz ehrlich, aber sind auf dem falschen Weg, weil Gott genau das Gegenteil macht. Das wird alles ausgestrichen. Und das ist ein schmerzhafter Prozess. Es ist wirklich ein schmerzhafter Prozess. Dort loszulassen, was uns selber kostbar ist und wo wir oft auch erzogen worden sind, dass wir das, dass wir uns einsetzen, dass das ganze Gute so investiert wird. Und Gott sagt, damit kann ich nichts anfangen. Das ist ausgelöscht wie das Böse selbst. Ja? Natürlich. Wie wird das unterschieden? Ich glaube, das sagt unser Text ganz deutlich. Und zwar, er kämpfte mit dem Engel und war überlegen, er weinte und flehte ihn um Gnade an, in Bethel fand er ihn und dort redete er mit ihm. Was ist das Besondere an dieser Begegnung? Im Blick auf Jakob. Dass Gott dort das erste Mal mit ihm redet. Er hatte vorneweg schon einen Traum. Gott war ihm schon in Bethel begegnet. Und er sah die Engel Gottes hoch und niedersteigen und fürchtete sich und sagte, das ist nichts anderes als das Haus Gottes. Aber hier redet Gott zu ihm. Du darfst mit Hilfe deines Gottes zurückkehren. Ein Vers, der ist herausragend. Das ist ein Vers, den man ganz selten liest oder hört oder der kaum auf dem Poster steht. Aber, und der auch nicht in der Losung vorkommt. Und doch ist es eine zentrale Botschaft des Alten Testamentes. Gott hatte zu Jakob gesagt, und zwar lesen wir das wiederum nicht im ersten Buch Mose, sondern hier erst im Propheten Hosea. Du darfst mit Hilfe deines Gottes zurückkehren. Nur bewahre Treue und Recht und hoffe beständig auf deinen Gott. Und das ist Auferstehungsleben. Wisst ihr warum? Bewahre Treue und Recht. Ich habe nochmal geguckt, die hebräische Wortbedeutung von Treue bedeutet, oder kann man auch übersetzen mit Gemeinsinn. Ich lese das mal vor, weil das so, also was die Bedeutung dieses Wortes ist, ich finde das so außergewöhnlich, denn diese Dinge hatte Jakob vorneweg nicht. Jakob hat vorneweg seinen eigenen Vorteil bedacht und indem Gott ihn schlägt, setzt er ihn auf eine neue Spur. Jakob hat dort, trotz all dieser Schwierigkeiten, auch mit seiner Frau und mit seinem Schwiegervater, immer seinen eigenen Vorteil gesucht. Wie ein Stehaufmännchen. Da ist eine Sache nicht geglückt, hat er die nächste Idee, wie er damit zurechtkommt. Ist das nicht gegangen, hat er wieder eine Idee, wie er zurechtkommt. Ist das nicht gegangen, hat er wieder eine Idee. Und überall hat er sich durchgemogelt und kam damit auch durch. Außer bei Gott. Der stoppt das und verändert ihn von innen heraus. Und zwar in der Weise, Hesat, Hesed ist das hebräische Wort für Treue. Das bedeutet Verbundenheit, Gemeinschaftspflicht, Großherzigkeit, Gunst. Das Wort beschreibt eine Einstellung und eine Verhaltensweise, bei der die Rechte und Pflichten in einer Gemeinschaft voll und über das notwendige Maß hinaus erfüllt werden. Als ich das gelesen habe, habe ich mich so gefreut. Ich habe gedacht, genau das ist die Haltung, die wir hier bei vielen Geschwistern erleben. Eine Verbundenheit, eine Gemeinschaftspflicht und eine Großherzigkeit, die über das hinausgeht, also Rechte und Pflichten einer Gemeinschaft voll erfüllen und die über das Maß hinausgeht. Und dazu hat Gott Jakob erst gemacht. Er war ein Oberindividualist. Er war ein richtig, ich sage euch mal, ein Egoist im vollsten Sinne. Seins hat er nie aus dem Blick verloren, auch nicht unter den widrigsten Umständen. Und Gott macht ihn zu einem Mann der Gemeinschaft. Und das, ihr Lieben, ist das, was das Kreuz mit uns macht. Glauben an Jesus Christus macht eine Sache, es macht uns zu gemeinschaftsfähigen Menschen. Nicht mehr unser Fortkommen steht im Blick, sondern das Fortkommen einer Gemeinschaft. Und das ist Israel, der Gotteskämpfer. Diese Basis sollte das Gottesvolk kennzeichnen. Und deswegen kramt Gott das davor wieder raus und sagt, ihr habt euch aber verhalten wie euer Erzvater vor dieser Begegnung. Das kreidet ihr an. Ihr seid zu Hinterlistigen geworden, zu Überlistern, zu Betrügern. Und solltet doch solche sein, die Gemeinschaft im Blick haben. Und es fasziniert mich, ihr Lieben, dass hier mitten in den Propheten eine Sache uns begegnet, die man eigentlich als neutestamentlich ausbeschreibt, nämlich der Wert der Gemeinde. In diesem Kapitel, finde ich, wird stärker als sonst irgendwo etwas aufgegriffen, was wir sonst nur im Epheserbrief oder eben im Neuen Bund haben, wo uns eindringlich vor Augen geführt wird, dass wir nicht nur ohne Gott nichts tun können, sondern dass er seine ganze Autorität in die Gemeinde hineingegeben hat. Dass wir Gott erkennen in seiner ganzen Länge und Breite und Tiefe und Höhe in der Gemeinschaft. Du darfst mit Hilfe deines Gottes zurückkehren. Das heißt, Gott setzt uns, nachdem das Kreuz an uns sein Werk vollbracht hat, wieder ein in unserem Dienst, vielleicht sogar an derselben Stelle wie vorneweg, aber mit einem veränderten Herzen. Treue, Recht und beständiges Harren auf den Herrn. Diese drei Dinge. Treue in diesem weiten Sinne, indem ich auf das Wohl aller Gläubigen achte. Recht, indem ich das nicht so luschig mache und sage, naja, der Zweck heiligt die Mittel, sondern Recht bedeutet tatsächlich, es geht in den Ordnungen Gottes und dieses beständige Erwarten seines Redens. Wenn diese drei Dinge unter uns sind, dann sind wir in der richtigen Spur. Hoffe beständig auf deinen Gott. Das ist, ich wage nicht eines gegen das andere herauszuheben. Und ich möchte das nicht im Einzelnen vertiefen, aber dass wir diese drei Dinge für uns bewahren. Blick auf die gesamte Gemeinschaft, das in den Ordnungen Gottes zu tun und mit dem beständigen Aufblick zu ihm. Und dann geht es weiter. Stattdessen ist Israel ein Händler geworden. Und dieses Wort Händler hieß damals Kanaanäer. Das ist ein Synonym, so wie man heute sagt. Also, wie man wagt das ja kaum noch zu in den Mund zu nehmen, weil das so im Dritten Reich missbraucht worden ist, aber man sagt ja heute wie ein Jude. Du handelst wie ein Jude. Früher hat man gesagt zu den Juden, du handelst wie ein Kanaanäer. Und ich finde das schrecklich, dass, wenn man das heute sagt, also wenn man den Juden als Synonym für einen Betrüger hat, zeigt das nämlich, dass sich das Wort des Hosea nicht in den Herzen seiner Zuhörer gefangen hat. Sie sind nicht nur Kanaanäer geblieben, ihrer Herzenshaltung nach, nämlich über Vorteile anderer Menschen, sondern heute sagt man für einen Betrüger nicht mehr, du Kanaanäer, sondern sagt sogar, du Jude. So sehr hat sich das verfestigt, dass sie ihren eigenen Vorteil gesucht haben. Das finde ich schlimm. Dass das Volk Gottes sich nicht nur gewöhnt hat an die Gepflogenheiten derer, in deren Land sie gezogen sind, sondern dass sie sogar heutzutage benannt werden, wenn man eben heute sagt, du Jude, meint man, du Betrüger. Und dann fürchte ich, dass man dasselbe bald über die Christen sagen wird. Versteht ihr? Das hat eine merkwürdige Sukzession. Dass man heute in Christen eben nicht mehr für einen ehrenhaften Menschen hält, sondern ach, die Christen, und meint es nicht abscheulich, weil man Jesus nicht liebt, sondern weil es unehrenhafte Leute sind. Wenn uns nämlich im Petrusbrief gesagt wird, dass keiner von euch leide als Dieb oder Mörder oder Übeltäter, wenn aber um Christi willen, dann schäme er sich nicht, dann bedeutet das doch, dass damals das ein prophetisches Wort an die Gemeinde war. Dass es nämlich in der Gemeinde Diebe und Mörder und Übeltäter gibt und Leute, die sich in fremde Sachen mischen. Und die nimmt man dann nicht ernst und mit denen will man nichts zu tun haben. Und da, ihr Lieben, müssen wir aufpassen, dass wir nicht in ein Fahrwasser kommen, wo wir, wie damals das Volk Israel und wie vorher die Kanaaniter, um des Vorteils willen den Namen Jesu beschmutzen. Und dann wird in den nächsten beiden Versen erklärt, wie das so kommt. Ephraim sagt, ich bin doch reich geworden und habe mir ein Vermögen erworben, ohne dass ich dabei gesündigt hätte. Was wollte man denn nachweisen? Das heißt, damals war das Volk Gottes stolz, dass sie immer noch gerade so die Kurve gekriegt haben und dass es ihnen gut ging. Und wenn man sieht, wie heute das wieder zur beherrschenden Lehre im Gottesvolk wird, das sogenannte Wohlstandsevangelium ist ja genau das. Glaube richtig und dann geht es dir gut, dann musst du reich werden und dann bete nicht mehr, dass Gott dir ein Auto gibt, sondern bete um einen Porsche, dann wirst du das kriegen und so weiter. Das ist ja echte gängige Lehre heutzutage. Ja, bete nicht mehr unkonkret, sondern bete konkret und bete und heißt in Wirklichkeit, habe dich im Fokus. Und entwickle Methoden oder auch geistliche Methoden, wie du kriegst, was du willst. Und man ahnt dabei, man merkt dabei gar nicht, weil es natürlich auch einen biblischen Bezug hat. Man merkt dabei gar nicht, wie man aus der Wahrheit rausgezogen wird, weil, was ist die Wahrheit? Ich aber bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Ihr Lieben, beten heißt zuerst die Anliegen Gottes vor seinen Thron bringen. Beten heißt nicht zu bitten, was ich will, sondern Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist Beten. Danach unser tägliches Brot gib uns heute. Noch nicht mal mein tägliches Brot gib mir heute. Erst kommt Gott, dann kommt die Gemeinschaft. Und für mich bleibt nichts. Wirklich. Wirklich. In dem Vater Unser heißt es nicht, da heißt es noch nicht mal und vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe, sondern vergib uns unsere Schuld. Wisst ihr, was das heißt? Nicht, dass wir von uns weggehen, sondern dass ich wirklich die Schuld des anderen mit zu meiner mache. Und führe uns nicht in Versuchung. Heißt nicht, und führe mich nicht in Versuchung, damit ich die anderen dann warnen kann, wenn die in Versuchung sind. Führe uns nicht in Versuchung. Wir sind hineingenommen in gemeinsamer Verantwortung vor Gott. Es geht um seine Sache, um sein Reich, um seine Gemeinde. Das, dahin will er durch seine Propheten ziehen. Ich lasse dich wieder in Zelten wohnen. Wie in den Tagen des Festes. Es ist merkwürdig. In einem anderen Propheten sagt, oder durch einen anderen Propheten sagt Gott, ich kann eure Festversammlung nicht riechen. Und hier sagt er, ich werde euch in Zelten lassen wie zu den Tagen des Festes. Aus Gottes Sicht war diese Wüstenwanderung eher ein Fest. Natürlich, das sagt noch was anderes, das bedeutet auch wie in den Tagen des Laubhüttenfestes. Aber hier ist der Fokus nochmal anders gerückt. Das Laubhüttenfest war ja so die jährliche Erinnerung an dieses Ziehen aus Ägypten heraus hin in das verheißene Land. Daran sollten sie jedes Mal erinnert werden, jährlich erinnert werden, dass sie nicht festgesetzt sind. Aber Gott achtet diese Zeit des Auszuges mehr als ein Fest, als diese großen Veranstaltungen, die sie dann hinterher hatten mit dem festgesetzten Tempel und mit ihren Höhlenheiligtümern und so weiter. Für Gott ist das mehr ein Fest, wenn es uns schlecht geht und wir hören auf ihn, als wenn es uns gut geht und er ist ein Vorkommnis am Rand. Und er leistet sich, dass das Menschen wieder aus ihren Sicherheiten gerissen werden. Und insofern, ich sage das mal, war es eine Gnade, die unserem Volk widerfahren ist im Nachgang des Zweiten Weltkrieges. Diese allgemeine Verunsicherung, der dieses Volk der Mörder und Schlechter ausgesetzt war, war gleichzeitig ein Gnadenerweis Gottes. Das, wo viele einfach Augen und Türen zugemacht haben, als das Unrecht sich im Dritten Reich verbreitet hat, als es erst ein Gerücht und später Gewissheit wurde, es dieser Staat und seine Macher tun Böses, verfolgen Unschuldige, bringen andere Andersartete um. Da war es leicht, sich zuzusperren und zu sagen, naja, ich habe damit ja nichts zu tun. Und dann hat Gott dieses Volk aus seiner Sicherheit geschüttelt. Mit welchem Ergebnis? Dass es die größte Phase des Suchens gab seit Jahrhunderten. Die Zeit nach dem Krieg war eine Zeit der Erschütterung bis heute. Wir ernten die Früchte dieser Zeit. Unter anderem durchs Grundgesetz, durch eine freiheitliche Ordnung, die sich auf das Gewissen an Gott bindet. Ich finde das erstaunlich. Es ist wichtig für uns, dass wir das mal im Blick haben. Es ist aus der Zeit der Verunsicherung herausgekommen. Wenn alles so weitergegangen wäre, hätte man die Gesetze ein bisschen umgebogen und es wäre wirklich so weitergegangen, wie wir das jetzt nach der Wende erlebt haben. Das geht so weiter, ohne Gott. Gott leistet sich das hin und wieder bei seinem Volk, es durchzuschütteln. Und er leistet sich das auch bei anderen Völkern, sie durchzuschütteln. Und immer wieder habe ich zu den Propheten geredet, ja, ich ließ Gesichte zahlreich sein und durch die Propheten gebe ich Gleichnisse. Was heißt das, wenn Gott so redet? Da wird es aber auch Zeit, dass man hört. Es gibt Zeiten, wo wenig geredet wird, da kann man auch kaum was machen. Die krasseste Zeit aus meiner Sicht ist die vor Johannes dem Täufer. 400 Jahre Schweigen. 400 Jahre Prophetentum im Hinterzimmer, so möchte ich das mal nennen. Es gab auch da noch Propheten. Ja, Simeon und Hanna, das waren Propheten Gottes. Aber nicht mehr für die Öffentlichkeit. Still für den einen, für die zwei, die hören. Für den kleinen Überrest. Es gibt solche Zeiten, wo Gott nicht redet, dann ist das Gericht eigentlich schon vollzogen. Und es gibt Zeiten vermehrten Redens, dort vermehrt sich aber auch die Verantwortung. Wer dort nicht hört, macht das Ding zu. Ich will nicht bis in die Details gehen dieser nächsten Verse, es ist eigentlich hochinteressant, also immer diese Assoziationen zu lesen. Ich möchte das ausdrücklich mal als Hausaufgabe geben, die warum Gilead Unheil und warum Gilgal und Steinhaufen, oder soll ich das noch sagen? Ja. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn Gilead schon Unheil war, da haben sie sich nämlich aufgeregt. Gilead war doch das Ostjordanland, was von Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse besiedelt war, von diesen zweieinhalb Stämmen. Und als sie von Josua nach der Eroberung Kanaans entlassen worden sind, haben die dort ein Steinmal aufgebaut. Und das Gerücht hat sich verbreitet, oh, die haben einen neuen Altar aufgerichtet, schnell hinterher, jetzt sind sie von Gott abgefallen, wir müssen die bestrafen. Und dann stellt sich das als Missverständnis raus. Sie haben das als Gedächtnismal dort aufgestellt, als Wahrzeichen, dass sie sich erinnern, über den Jordan ist eigentlich das verheißene Land und Gott hat ihnen eine Ausnahmegenehmigung gegeben, dort zu leben, aber sie sind verpflichtet, mit ihren Brüdern zu kämpfen. Wenn das schon Unheil war, wahrhaftig, dann sind sie Nichtiges geworden. Und auch da wird deutlich, Gott holt das Vergangene wieder hervor. Hier haben wir ein Beispiel über richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werden. Es war nämlich unter anderem der Stamm Ephraim, der gesagt hat, oh, jetzt sind sie von Gott abgefallen. Und das holt Gott wieder vor, Jahrhunderte später, und sagt, wenn ihr schon so ein Urteil über eure Brüder gefällt habt, wie schlimm steht es denn heute um euch? Nichtiges ist gleichzeitig also Kot oder Götzen. Das wird immer als Synonym gebraucht. Deswegen sagt Paulus, ich achte alles für wirklich Scheiße. Worauf ich mal stolz war. Weil es diesen götzendienerischen Ansatz hatte. Ich, Saulus. Und dieser, der den Namen Gottes gelästert hat, Stephanus, steinigt ihn. Ich mache mir zwar die Hände nicht dreckig dabei, aber ihr könnt eure Kittel bei mir lassen. Diese Haltung, die wird zerstört. Dieses, ich bin gerechter als alle anderen. Und diese Veränderung ist an Paulus nämlich abzulesen. Der von sich dann sagt, ich, der Allergeringste von den Aposteln. Und genau das braucht es bei uns, diese Herzensveränderung. Dass wir uns aus der Sicht Gottes sehen. Das ist das, was er machen will an seinem ganzen Volk. Jakob floh in das Gebiet von Aram und Israel diente um eine Frau und hütete Schafe um eine Frau. Aber durch einen Propheten führte der Herr Israel aus Ägypten heraus. Da kommt noch ein kleiner Unterton mit hinein. Jakob floh in das Gebiet von Aram, also er hat sich von Syrien, weg aus der Gegenwart Gottes. Bet-El hat er doch gewusst, dass dort das Haus Gottes ist. Aber er hat ja so sehr sein eigenes im Blick gehabt. Er begegnet auf der Flucht vor seinem Bruder Gott. Und lässt sich nur kurz aufhalten. Nur ein paar Minuten in der Nacht. Nächsten Tag geht's weiter. Und ich denke mir, wie oft mag das sein, dass Menschen so von Gott mitten in ihrem Rennen aufgehalten werden. Er redet in ihr Leben rein. Sie sind schwer beeindruckt. Und machen dann weiter. Wie viele auch von den Männern, die hier durchgelaufen sind. Ich denke mal an Willy Böker. Viele kennen ihn noch. Hat auf der Besinnungswoche eine Begegnung mit Gott. Ich weiß noch, es war ein Spaziergang, ich war nicht mal dabei. Es war, die meisten waren weg und ich hatte mich auf den Abend vorbereitet. Und er kam erschüttert im Herzen wieder und hat dort sein Leben Jesus ausgeliefert. Weil er unterwegs, irgendwo bei Kap Arkona, eine Gottesbegegnung hatte. Irgendwie richtig offen, also im Himmel, also visuell. Er war total geschockt und verändert, dass Gott ihm begegnet. Und in dieser Begegnung oder aus dieser Begegnung heraus beugt er sich und gibt sein Leben Jesus. War so gepredigt worden. Und lässt sich nur kurz aufhalten. Ein paar Monate. Und dann geht das Alte wieder los. Und das ist das, was Gott hier seinem Volk vorwirft. Jakob floh in das Gebiet von Aram und Israel diente um einer Frau. Wisst ihr, was das heißt? Der zweite Punkt, der am meisten uns hindert, bei Gott festzumachen, der doch treu ist, bei dem man fest werden könnte. Es sind diese beiden Dinge, die in diesem Vers uns begegnen. Wir haben schon was anderes vor und wir haben was Besseres zu tun. Er hatte was anderes vor, nämlich nach Syrien zu fliehen, also lässt er sich von der Gottesbegegnung auch nur kurz aufhalten und er hat ein anderes Ziel, nämlich dort eine Frau zu finden. Ich denke, wenn Rahel nicht gerade da gewesen wäre, wäre viel eher zurückgegangen. Die hat gezogen, dann hat er sie nicht gekriegt. Aber die hat weitergezogen, dann hat er sie gekriegt. Und da musste er nochmal bleiben, weil er ihr ja was bieten musste, nämlich ordentlich ein Hausstand. Und dabei hat er 20 Jahre seines Lebens verloren. 7, 7, 6. 20 Jahre, in denen er nicht in seiner Berufung war und nicht im Dienst. Und da frage ich mich, wie viele Leute heute Gottes Begegnung haben und werden dann, weil sie gewohnheitsmäßig einen anderen Weg gehen, abgehalten. Und interessant ist, dass Gott dem Volk das später ankreidet. Hält ihm das vor. Wir lesen im ersten Buch Mose nichts dagegen, dass Gott was dagegen haben könnte. Erst aus diesem Zusammenhang wird klar, dass er ihnen das als einen Makel, als eine Fehlhaltung vorhält. Und dort ist ihr Abweichen angelegt worden, ihr Lieben. Denn diese Haltung hat sich dann in den Söhnen Jakobs und in deren Söhnen fortgesetzt. Gott zu gehorchen, aber erst als Drittes. Wenn man sein eigenes Ding fertig hat und wenn man den Partner hatte, auf den man sich eingeschossen hat. Und das, denke ich, ist heute wieder so. Ja, natürlich. Beeindruckende Begegnung mit Gott. Aber erst mache ich das zu Ende, was ich sowieso schon jetzt machen wollte. Und dann muss auch noch mein Partner zustimmen, ob dem das auch gefällt. Eigenartig, ja? Welche Aktualität dieser Text bis in die heutigen Tag hat. Aber durch einen Propheten führte der Herr Israel aus Ägypten herauf und durch einen Propheten wurde es gehütet. Wer war der Prophet? Zweimal. Mose, der Prophet. Und dieses Aber, ich denke fast, das ist das wichtigste Wort in diesem Vers, um das zu verstehen. Aber, ich sag mal, aber trotzdem. Das Volk oder Jakob hat sein eigenes Ding gemacht und hat das immer vorne rangestellt, bis Gott ihn gebrochen hat und trotzdem hat er ihm Propheten gesandt. Und so kann man das ablesen, über die nächsten Jahrhunderte hat das Volk Israel immer seins zuerst gemacht, bis auf kurze Momente und trotzdem hat Gott sich erbarmt. Wir haben heute früh in unserer Andacht gelesen die Geschichte Josias. Eigentlich eine schreckliche Geschichte. Wer das mal nachlesen will, 2. Könige 22, 23. Es heißt, es war vor ihm und nach ihm kein König, der von ganzem Herzen zu Gott umgekehrt wäre. Vor ihm nicht und nach ihm nicht. Das heißt, weder David noch Zerubabel, um mal die beiden Spannen zu sagen. Und doch war seine Umkehr zu spät. Der Mann hat radikal alles ausgeräumt, was es gab. Der hat nicht nur alle Götzenbilder niedergerissen, die von seinem Vater und seinem Großvater waren, sondern der hat auch die uralten Traditionen verändert. Selbst die Höhenheiligtümer Salomos und die Priester, die sich nicht Gott alleine geweiht hatten, alles, Wahrsager, Totenbeschwörer, alles wurde weggetan. Und das ist das einzige Mal, wo es nicht heißt, nur die Höhen dich nicht. Das waren ja die Höhenheiligtümer, wo man nicht Baal geopfert hat, sondern auch Jahwe. Aber Gott hatte gesagt, hier soll dort mein Namen anbeten, und zwar in seinem Tempel, um eben diesem götzendienerischen Kult entgegenzuwirken. Und Josia kehrt um bis zum Letzten. Und? Welches Ergebnis? Er rettet nur noch sein eigenes Leben. Er kriegt das Gericht über das Volk Israel nicht mehr aufgehoben, nicht mehr aufgehalten. Das heißt, seine Umkehr kommt schlichtweg zu spät. Und auch das hat mich so erinnert an Situationen, die wir so oft im Dienst erlebt haben, gerade auch mit Suchtkranken. Man bezeugt jemand die Freiheit in Jesus Christus und er sagt, ach nee, bleib mal weg damit, so schlimm trinke ich ja nicht. Und begegnet ihm 2 Jahre später im Krankenhaus am Sterben mit so einer Aszitis. Und dann sagt, ach, hätte ich doch damals auf sie gehört. Oder, ich denke an meinen Lehrer, ein feiner Mann, wirklich ein gerechter Lehrer, engagierter Mann, aber ein furchtbarer Raucher. 3 Schachteln hat er am Tag weggeblasen, 2, wenn er mal ganz wenig geraucht hat. Braune Finger, nicht bloß gelb. Ich kann mich erinnern, wie immer beim Sportfest mal, weil er so... Also so hingebungsvoll war, so, naja, wie man sich einen Lehrer wünscht, so ein echter Pädagoge, der auf uns Kinder eingegangen ist. Wie ich zu ihm gesagt habe, Herr, so und so, wollen Sie nicht aufhören mit Rauchen? Ach, hat er gesagt, ich schaffe das sowieso nicht. Ein paar Jahre später höre ich von seinem Sohn, mit dem ich befreundet war, weißt du, dass mein Vater Lungenkrebs hat? Ja, sage ich. Oh, ich habe das damals immer gefürchtet. Und stell dir mal vor, an dem Tag, wo er die Diagnose gekriegt hat, hat er aufgehört zu rauchen. Zu spät. 2 Jahre später war er tot. Zu spät. Es geht, aber zu spät. Diese Umkehr, ganz sich auf Gott einzulassen, wie oft mag das zu spät sein? Und was für ein Jammer ist das? Weil Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehren lebe. Gott will nicht das Verderben seines Volkes, sondern das, den Segen seines Volkes. Das braucht eine Sache, dass er von ganzem Herzen ihm nachfolgen. Dass wir auf sein Zeugnis, auf das seiner Propheten hören. Dass wir sein Wort hören und tun. Ephraim hat bittere Kränkung verübt und sein Herr wird seine Blutschuld auf ihm lassen und seine Schmähung ihm vergelten. Das ist der letzte Wort. Ich habe ernsthaft überlegt, ob wir nicht sollten vielleicht noch 2 Verse mal weiterlesen oder 3. So schlecht kann man das doch nicht enden lassen, oder? Und das kurz vor Weihnachten. Aber das Wort Gottes in gerechter Richtung schneiden heißt, dieses Ärgernis dieses Wortes muss so stehen. Und wir entscheiden. Wollen wir das genauso machen, alles bis auf die letzte Kante ziehen, alles warten, vielleicht geht es ja doch noch gut, oder wollen wir freiwillig das, was Gott will? Treue, Recht und beständiges Harren auf ihn. Diese Entscheidung, die treffen wir, und ich glaube, die treffen wir fast jeden Tag. Wir können warten, bis er uns durch Gericht und Gnade irgendwo hin treibt, hinzwingt meinetwegen auch. Oder wir können freiwillig uns ihm zur Verfügung stellen, um in dieser veränderten Haltung zu leben. Und wo immer wir ermutigt werden in der Geschichte des Gottesvolkes, des Alten und des Neuen Testaments und der älteren und jüngeren Kirchengeschichte, das sind es die Leute, die freiwillig dem Herrn dienen in dieser Beständigkeit mit Treue, Recht und Warten auf ihn, die ermutigen und an denen man sich orientiert. Und das möchte, dass Gott wir selber solche Leute sind. Anderen zur Ermutigung, zum Segen, das ist Salz der Erde. Amen.